Auf geht's. Ein Aufstand. Wir können uns nicht mal vorstellen, wo er beginnt. 60 Jahre der Befriedung, ausgesetzter historischer Umwälzungen, 60 Jahre demokratischer Anästhesie und Verwaltung der Ereignisse haben uns in eine gewisse abrupte Wahrnehmung des Realen geschwächt, den parteilichen Sinn für den laufenden Krieg. Es ist diese Wahrnehmung, die wir wieder erlangen müssen, um zu beginnen.
Es gibt keinen Grund, sich darüber zu entrüsten, dass seit 5 Jahren ein bekanntermaßen verfassungswidriges Gesetz angewandt wird. Das Gesetz über die alltägliche Sicherheit. Es ist vergeblich, auf legalem Wege gegen die vollendete Implosion des legalen Rahmens zu protestieren. Entsprechend muss man sich organisieren.
Es gibt keinen Grund, sich in diesem oder jenem Bürgerkollektiv zu engagieren, in dieser oder jener Sackgasse der radikalen Linken in der letzten vereinten Hochstapelei. Alle Organisationen, die vorgeben, die gegenwärtige Ordnung anzufechten, haben selbst wie Marionetten die Form, die Sitten und die Sprache von Miniaturstaaten. Alle Anwandlungen, Politik anders zu machen, haben bis zum heutigen Tag nur zur unbestimmten Ausdehnung des staatlich-biomechanischen Apparates beigetragen.
Es gibt keinen Grund mehr, auf die neuesten Nachrichten zu reagieren. Vielmehr ist jede Information als Operation in einem feindlichen Feld von Strategien zu verstehen, die zu durchschauen ist. Operationen, die gerade zum Ziel haben, bei diesem oder jenem diese oder jene Reaktion hervorzurufen. Und diese Operation für die wirkliche Information zu halten, welche in den sichtbaren Nachrichten verborgen ist.
Es gibt keinen Grund mehr zu warten auf eine Aufheiterung, die Revolution, die atomare Apokalypse oder eine soziale Bewegung. Noch zu warten ist Wahnsinn. Die Katastrophe ist nicht, was kommt, sondern was da ist. Wir verorten uns bereits jetzt in der Bewegung des Zusammenbruchs einer Zivilisation. Dort ist es, wo man Partei ergreifen muss.
Nicht mehr zu warten heißt, auf die eine oder andere Weise in die aufständische Logik einzutreten. Es bedeutet, aufs Neue das leicht erschreckte Zittern in der Stimme unserer Regierenden zu hören, das sie nie verlässt. Denn Regieren war niemals etwas anders, als mit 1000 Listen den Moment, wo die Menge sie aufhängen wird, zu verschieben. Und jeder Akt des Regierens ist nichts als die Weise, die Kontrolle über die Bevölkerung nicht zu verlieren.
Wir gehen aus von einem Punkt der extremen Isolation, der extremen Ohnmacht. Alles ist aufzubauen im aufständischen Prozess. Nichts scheint unwahrscheinlicher als ein Aufstand, aber nichts ist notwendiger.
Sich finden, sich binden an das, was man als wahr erkennt, davon ausgehen.
Eine Begegnung, eine Entdeckung, eine große Streikbewegung, ein Erdbeben. Jedes Ereignis erzeugt Wahrheit, indem es unsere Art verändert, auf der Welt zu sein. Umgekehrt hat sich eine Feststellung, die uns gleichgültig ist, die uns unverändert lässt, die zu nichts verpflichtet, noch nicht den Namen Wahrheit verdient. In jeder Geste gibt es eine unterschwellige Wahrheit, in jeder Praxis, in jeder Beziehung und in jeder Situation. Die Gewohnheit ist, dem auszuweichen, das zu verwalten, was die charakteristische Verwirrung der allermeisten in dieser Epoche produziert. In Wirklichkeit verpflichtet alles zu allem. Noch das Gefühl, in der Lüge zu leben, ist eine Wahrheit. Es geht darum, es nicht loszulassen, davon sogar auszugehen. Eine Wahrheit ist nicht eine Sicht auf die Welt, sondern das, was uns auf unreduzierbare Art mit ihr verbunden hält. Eine Wahrheit ist nichts, was man besitzt, sondern etwas, das einen trägt. Sie stellt mich her und sie löst mich auf. Sie macht mich als Individuum aus und sie zersetzt mich als solches. Sie entfernt mich von vielen und verbindet mich mit jenen, die sie erkennen. Das vereinsamte Wesen, das sich daran bindet, trifft unausweichlich auf seinesgleichen. Im Grunde genommen geht jeder aufständische Prozess von einer Wahrheit aus, von der wir nicht abrücken. Es war in Hamburg in den 1980er Jahren, wo eine Handvoll Bewohner eines besetzten Hauses entschieden hatte, dass man von nun an über ihre Leiche gehen muss, um sie zu räumen. Es gab einen belagerten Stadtteil mit Panzern und Helikoptern, tagelange Straßenschlachten, gewaltige Demonstrationen und eine Stadtregierung, die am Ende kapitulierte. Georges Guingamp, der erste Partisan in Frankreich, hatte als Ausgangspunkt 1940 nur die Sicherheit seiner Ablehnung der Besatzung. Damals war er für die kommunistische Partei nur so ein Spinner, der im Wald lebt, bis es 20.000 Spinner waren, die im Wald lebten und sie Limoges befreiten.
Nicht davor zurückweichen, was jede Freundschaft an Politischem mit sich bringt.
Man hat uns an eine neutrale Idee der Freundschaft gewöhnt, wie reine Zuneigung, ohne Konsequenzen. Aber jegliche Affinität ist Affinität in einer gemeinsamen Wahrheit. Jede Begegnung ist Begegnung in einer gemeinsamen Behauptung und sei es die der Zerstörung. Man verbindet sich nicht unschuldig in einer Epoche, in der an etwas festzuhalten und sich nicht von etwas abbringen zu lassen regelmäßig in die Arbeitslosigkeit führt, in der man lügen muss, um zu arbeiten und dann arbeiten muss, um die Mittel der Lüge zu behalten. Wenn sich Wesen ausgehend von einer Quantenphysik schwören würden, in allen Bereichen alle Konsequenzen zu ziehen, würden sie sich nicht auf weniger politische Weise verbinden als Genossen, die einen Kampf gegen ein Nahrungsmittel-Multi führen. Sie würden früher oder später entweder nicht erscheinen oder beim Kampf ankommen. Die Triebkräfte der Arbeiterbewegung hatten einst die Werkstätten, dann die Fabriken, um sich zu finden. Sie hatten den Streik, um sich zu zählen und die Verräter zu demaskieren. Sie hatten das Lohnverhältnis, das die Partei des Kapitals und die Partei der Arbeit gegeneinander aufbringt, um weltweit Solidaritäten und Fronten aufzuspüren. Wir haben die Totalität des sozialen Raumes, um uns zu finden. Wir haben das alltägliche Verhalten der Aufsässigkeit, um uns zu zählen und die Verräter zu demaskieren. Wir haben die Feindschaft gegenüber der Zivilisation, um weltweit Solidaritäten und Fronten aufzuspüren.
Nichts von den Organisationen erwarten, allen bestehenden Milieus misstrauen und zuallererst verhindern, zu einem zu werden.
Es ist nicht selten, dass man im Verlauf eines konsequenten Austritts den Organisationen begegnet, politischen, gewerkschaftlichen, humanitären, vereinten etc. Es kann sogar vorkommen, dass man einigen aufrichtigen, aber hoffnungslosen oder enthusiastischen, aber durchtriebenen Wesen begegnet. Der Reiz der Organisationen besteht in ihrer augenscheinlichen Beschaffenheit. Sie haben eine Geschichte, einen Sitz, einen Namen, Mittel, einen Chef, eine Strategie und einen Diskurs. Nichtsdestotrotz sind sie leere Architekturen, die der Respekt vor ihren heroischen Ursprüngen nur mühsam mit Leben zu füllen vermag. In allen Dingen, wie auf jeder internen Ebene, kümmern sie sich zuerst um das Überleben als Organisation und um nichts anderes. Ihr wiederholter Verrat also hat sie am meisten von der Verbindung zu ihrer Basis entfremdet. Dann trifft man dort manchmal schätzenswerte Wesen. Aber das in der Begegnung enthaltene Versprechen kann nur außerhalb der Organisation verwirklicht werden und, notwendigerweise, gegen sie.
Viel fürchterlicher noch sind die Milieus mit ihrer weichen Struktur, ihrem Getratsche und ihren informellen Hierarchien. Alle Milieus sind zu fliehen. Jedes einzelne von ihnen ist beauftragt, eine Wahrheit zu neutralisieren. Die literarischen Milieus sind da, die Offenkundigkeiten der Schriften zu ersticken. Die libertären Milieus, die der direkten Aktion. Die naturwissenschaftlichen Milieus, um zurückzuhalten, was ihre Forschungen ab heute für die allermeisten mit sich bringen. Die sportlichen Milieus, um die verschiedenen Lebensformen in ihren Sporthallen zu halten, welche die verschiedenen Sportarten hervorbringen könnten. Insbesondere zu fliehen sind die kulturellen und politischen Milieus. Sie sind die zwei Hospize, in denen traditionellerweise alles revolutionäre Verlangen zerschellt. Die Aufgabe der kulturellen Milieus besteht darin, alle aufkeimenden Intensitäten aufzuspüren und den Sinn dessen, was ihr tut, zu unterschlagen, durch das Ausstellen. Die Aufgabe der politischen Milieus, euch die Energie wegzunehmen, es zu tun. Die politischen Milieus erstrecken ihre diffusen Netzwerke über das ganze französische Territorium und stehen jeglichem revolutionären Werden im Weg. Sie sind nur Träger der Anzahl ihrer Niederlagen und der daraus erwachsenen Bitterkeit. Ihr Verschleiß genauso wie ihr Übermaß an Ohnmacht hat sie unfähig gemacht, die Möglichkeiten der Gegenwart aufzugreifen. Außerdem wird dort viel zu viel geredet, um eine unglückliche Passivität einzurichten, was sie polizeilich unsicher macht. So wie es vergeblich ist, von ihnen etwas zu erhoffen, ist es dumm, von ihrer Sklerose enttäuscht zu sein. Es reicht, sie verrecken zu lassen. Alle Milieus sind konterrevolutionär, da ihr einziges Anliegen der Erhalt ihrer miesen Bequemlichkeit ist.
Sich als Kommunen zusammentun.
Die Kommune ist, was passiert, wenn Wesen sich finden, sich verstehen und entscheiden, gemeinsam voranzuschreiten. Die Kommune entscheidet sich vielleicht in dem Moment, wo es Brauch ist, sich zu trennen. Sie ist die Freude des Zusammentreffens, die ihre unerlässliche Erstickung überlebt. Sie ist, was bewirkt, dass wir sagen und dass dies ein Ereignis ist. Das Seltsame ist nicht, dass Wesen, die sich verstehen, eine Kommune bilden, sondern dass sie getrennt bleiben. Warum können sich Kommunen nicht ins Unendliche vermehren? In jeder Fabrik, in jeder Straße, in jedem Dorf, in jeder Schule. Endlich die Herrschaft des Basiskomitees. Kommunen aber, die akzeptieren würden, zu sein, was sie sind, wo sie sind. Und möglicherweise eine Vielfalt von Kommunen, welche die Institutionen des Staates ersetzen würden. Die Familie, die Schule, die Gewerkschaft, den Sportverein etc. Kommunen, die sich nicht fürchten würden, sich neben ihren rein politischen Aktivitäten für das materielle und emotionale Überleben eines jeden ihrer Mitglieder zu organisieren und für all die Verlorenen, die sie umgeben. Kommunen, die sich, anders als es Kollektive im Allgemeinen tun, nicht über ein Drinnen und Draußen definieren, sondern über die Dichte der Beziehungen in ihrem Inneren, nicht über die Personen, die sie zusammensetzten, sondern über den Geist, der sie treibt.
Eine Kommune bildet sich jedes Mal, wenn einige, befreit von der individuellen Zwangsjacke, sich entscheiden, nur auf sich selbst zu zählen und ihre Kraft an der Realität zu messen. Jeder wilde Streik ist eine Kommune. Jedes kollektiv besetzte Haus, das auf einer klaren Basis steht, ist eine Kommune. Die Aktionskomitees von 68 waren Kommunen, so wie es die Cimarrones geflohener Sklaven in den Vereinigten Staaten waren oder Radio Alice in Bologna im Jahre 1977. Jede Kommune will sich selbst die Basis sein. Sie will die Frage der Bedürfnisse auflösen. Sie will gleichzeitig mit jeglicher wirtschaftlichen Abhängigkeit jede politische Unterwerfung zerschlagen und sie degeneriert zum Milieu, sobald sie den Kontakt zu den Wahrheiten verliert, die sie begründen. Es gibt allerlei Kommunen, die weder die Zahl noch die Mittel noch den richtigen Moment, der nie kommen wird, abwarten, um sich zu organisieren.
Sich organisieren, um nicht mehr arbeiten zu müssen.
Low-Intensity-Arbeitsplätze sind selten geworden und, um die Wahrheit zu sagen, bedeutet es oft, zu viel Zeit zu verlieren, sich dort weiter zu langweilen. Sie zeichnen sich außerdem durch schlechte Bedingungen für die Siesta oder die Lektüre aus. Es ist wohl bekannt, dass das Individuum so wenig existiert, dass es sich sein Leben verdienen muss, dass es seine Zeit gegen ein bisschen soziale Existenz tauschen muss. Persönliche Zeit gegen soziale Existenz. So ist die Arbeit, so ist der Markt. Die Zeit der Kommune entzieht sich sofort der Arbeit. Sie fällt nicht auf den Trick herein, sie bevorzugt andere. Gruppen argentinischer Piqueteros luxen dem Staat kollektiv eine Art lokale Sozialhilfe ab, die an ein paar Arbeitsstunden geknüpft ist. Sie leisten die Stunden nicht ab, schmeißen ihren Gewinn zusammen und statten sich aus mit Schneidereien, einer Bäckerei und bauen die Gärten auf, die sie benötigen. Es gilt, Geld für die Kommune zu suchen. Auf keinen Fall muss das Leben verdient werden. Alle Kommunen haben ihre schwarzen Kassen. Die Tricks sind vielfältig. Neben dem AMI gibt es das Kindergeld, das Krankfeiern, mehrfache Stipendien, erschwindelte Prämien für fiktive Geburten, alle Arten von Geschäften und so viele andere Mittel, die bei jeder Mutation der Kontrolle entstehen. Es liegt weder an uns, sie zu verteidigen, noch es uns, in diesen schützenden Verschlägen bequem zu machen oder sie wie ein Privileg für Eingeweihte zu bewahren. Was wichtig ist zu kultivieren, zu verbreiten, ist jene notwendige Bereitschaft zum Betrug und zum Teilen seiner Innovationen. Für die Kommunen stellt sich die Frage der Arbeit nur im Verhältnis zu den anderen vorhandenen Einkommen. Dabei darf nicht vernachlässigt werden, was es in gewissen Berufen, Ausbildungen oder gut platzierten Posten nebenbei alles an nützlichen Erkenntnissen zu sammeln gibt.
Der Anspruch der Kommune ist es, für alle so viel Zeit wie möglich freizumachen. Ein Anspruch, der sich nicht nur, nicht im Wesentlichen an der Zahl der Stunden misst, die frei von lohnabhängiger Ausbeutung sind. Die befreite Zeit schickt uns nicht in die Ferien. Die unbesetzte Zeit, die tote Zeit, die Zeit der Leere und der Angst vor der Leere, das ist die Zeit der Arbeit. Von nun an gibt es keine Zeit mehr zu füllen, aber eine Befreiung von Energie, die keine Zeit beinhaltet. Linien, die sich abzeichnen, die deutlicher werden, denen wir nach Belieben folgen können, bis zum Ende, bis wir sehen, wie sie andere kreuzen.
Plündern, anbauen, herstellen.
Ehemalige Arbeiter von Metall Europe werden eher Räuber als Schließer. Die Angestellten von EDF lassen ihren Freundeskreis wissen, wie man einen Stromzähler überbrückt. Die vom Lastwagen gefallene heiße Ware wird schnell weiterverkauft. Eine Welt, die sich selbst derart offen zynisch erklärt, könnte seitens der Proletarier kaum viel Loyalität erwarten. Einerseits kann eine Kommune nicht auf die Ewigkeit des Wohlfahrtsstaates zählen. Andererseits kann sie nicht damit rechnen, auf lange Sicht von Ladendiebstahl, von Containern des Abfalls aus den Mülltonnen der Supermärkte oder des Nachts aus den Warenlagern der Industriezonen, vom Abzweigen von Subventionen, vom Versicherungs- und sonstigen Betrug, kurz vom Plündern zu leben. Sie muss sich also permanent damit beschäftigen, wie sie das Niveau und die Ausbreitung ihrer Selbstorganisation steigert. Nichts wäre logischer, als dass die Drehbänke, die Fräsen und Fotokopierer, die bei Schließung einer Fabrik mit Rabatt verkauft werden, später zur Bekräftigung irgendeiner Verschwörung gegen die Warengesellschaft dienen. Das Gefühl des bevorstehenden Zusammenbruchs ist heutzutage überall so akut, dass es schwerfällt, alle laufenden Experimente in den Bereichen Bau, Energie, Materialien, Illegalismus und Landwirtschaft aufzuzählen. Ein ganzes Ensemble von Wissen und Techniken wartet nur darauf, geplündert und seiner Verpackung entrissen zu werden. Sei diese moralistisch, kleinkriminell oder ökologisch. Dieses Ensemble aber macht nur einen Teil aller Intuition, allen Know-hows und der den Slums eigenen Erfindungsgabe aus, die wir an den Tag legen müssen, um die metropolitane Wüste wieder zu bevölkern und mittelfristig die Lebensfähigkeit eines Aufstandes zu sichern. Wie kommunizieren und sich bewegen, wenn alle Flüsse unterbrochen sind? Wie können wir die Subsistenz in den ländlichen Gebieten wiederherstellen, bis diese in der Lage sind, die Bevölkerungsdichte zu tragen, wie dies vor 60 Jahren noch der Fall war? Wie können wir die betonierten Räume in städtische Gemüsegärten verwandeln, wie dies einst Kuba tat, um das amerikanische Embargo und die Liquidierung der UdSSR zu verkraften?
Ausbilden und sich formieren.
Was bleibt uns, die wir so viel Gebrauch gemacht haben von den autorisierten Vergnügungen, welche uns die marktwirtschaftliche Demokratie zugesteht? Was hat uns einst dazu getrieben, am Sonntagmorgen joggen zu gehen? Was fesselt all die Karate-Fanatiker, die Liebhaber der Bastelei, des Angels oder der Pilzkunde? Was außer der Notwendigkeit, die vollkommene Untätigkeit zu füllen, die eigene Arbeitskraft oder das eigene Gesundheitskapital wiederherzustellen? Die meisten Vergnügungen könnten mit Leichtigkeit ihren absurden Charakter ablegen und zu mehr als nur Vergnügungen werden. Das Boxen war nicht immer für die Vorführungen auf Spendengalas und die Spektakel großer Wettkämpfe reserviert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts im von Horden von Kolonisten ausgeweideten und aufgrund langer Trockenheit hungernden China organisierten sich Hunderttausende armer Bauern rund um unzählige Boxclubs unter freiem Himmel, um sich von Reichen und Kolonisten zurückzuholen, was ihnen geraubt worden war. Dies war die Revolte der Boxer. Wir können nicht früh genug damit beginnen zu lernen und anzuwenden, was weniger befriedete, weniger vorhersehbare Zeiten von uns verlangen werden.
Unsere Abhängigkeit von der Metropole, von ihrer Medizin, ihrer Landwirtschaft, ihrer Polizei ist so groß gegenwärtig, dass wir sie nicht angreifen können, ohne uns selbst in Gefahr zu bringen. Es ist das unausgesprochene Bewusstsein dieser Verletzbarkeit, das die unaufgeforderte Selbstbeschränkung der aktuellen sozialen Bewegungen ausmacht, das uns die Krisen fürchten und nach Sicherheit streben lässt. Ihm ist es zu verdanken, dass die Streiks den Horizont der Revolution gegen den der Rückkehr zur Normalität eingetauscht haben. Aus diesem Schicksal auszubrechen, verlangt nach einem langen und stichhaltigen Lernprozess, nach vielfältigen, massiven Experimenten. Es geht darum, kämpfen zu können, Schlösser zu knacken, Knochenbrüche ebenso zu heilen wie eine Angina, einen Piratensender zu bauen, Volksküchen einzurichten, genau zu zielen, aber auch darum, zerstreutes Wissen zu sammeln und eine Landwirtschaft des Krieges zu schaffen, die Biologie des Plankton und die Zusammensetzung des Bodens zu verstehen, das Zusammenwirken der Pflanzen zu studieren und dadurch die verlorene Intuition, alle Formen der Nutzung wiederzuentdecken, alle möglichen Bindungen an unsere unmittelbare Umgebung und die Grenzen, über die hinaus wir sie aufbrauchen würden. Und dies ab heute für die Zeit, in der wir mehr als einen symbolischen Teil unserer Ernährung und Pflege aus ihr beschaffen müssen.
Territorien schaffen, die Zonen der Undurchdringlichkeit vermehren.
Die Reformisten sind sich heute zunehmend einig, dass es mit dem näher rückenden Peak Oil und, um Treibhausgase zu reduzieren, einer Relokalisierung der Wirtschaft bedarf, der Förderung regionaler Versorgung, kurzer Vertriebswege, des Verzichts auf die Bequemlichkeit von Importen aus der Ferne etc. Was sie dabei vergessen ist, dass die Eigentümlichkeit dieser lokalen wirtschaftlichen Tätigkeiten ist, dass sie im Schatten stattfinden auf informelle Art, dass diese einfache ökologische Maßnahme der Relokalisierung der Wirtschaft nicht weniger impliziert, als sich aus der staatlichen Kontrolle zu befreien oder sich ihr bedingungslos zu unterwerfen. Das aktuelle Territorium ist das Produkt mehrerer Jahrhunderte polizeilicher Operationen. Das Volk wurde von seinem Land, von seinen Straßen, dann aus seinen Stadtteilen und schließlich aus seinen Treppenhäusern verdrängt. In der verrückten Hoffnung, alles Leben in den vier schwitzenden Wänden des Privaten in Schach zu halten. Für uns stellt sich die Frage des Territoriums nicht in gleicher Weise wie für den Staat. Es geht nicht darum, es zu halten. Es geht darum, auf lokaler Ebene die Kommunen, die Zirkulation und die Solidaritäten zu verdichten, bis zu dem Punkt, an dem das Territorium unlesbar, undurchdringlich wird für jegliche Autorität. Es geht nicht darum, ein Territorium zu besetzen, sondern es zu sein.
Jede Praxis lässt ein Territorium existieren. Ein Territorium für den Drogenhandel oder die Jagd, ein Territorium der Spiele für Kinder, der Verliebten oder der Unruhen, ein Territorium des Bauern, des Ornithologen oder des Flaneurs. Die Regel ist simpel. Je mehr Territorien sich in einer bestimmten Zone überlagern, desto mehr Zirkulation gibt es zwischen ihnen und umso weniger Angriffsfläche findet die Macht. Kneipen, Druckereien, Sporthallen, Brachflächen, Antiquariate, Dächer von Wohnblocks, unangemeldete Märkte, Dönerläden und Garagen können ihrer offiziellen Bestimmung einfach entkommen, wenn sich dort ausreichend Komplizenschaften finden. Indem sie der staatlichen Kartografie ihre eigene Geografie aufzwingt, sie verschwimmen lässt, sie löscht, produziert die lokale Selbstorganisation ihre eigene Sezession.
Reisen. Unsere eigenen Kommunikationswege anlegen.
Das Prinzip der Kommunen ist nicht, der Metropole und ihrer Mobilität die lokale Verwurzelung und die Langsamkeit entgegenzusetzen. Die sich ausbreitende Bewegung der Bildung von Kommunen muss diejenige der Metropole unterirdisch überholen. Es gibt keinen Grund, die Möglichkeiten des Reisens und der Kommunikation, die uns die Infrastrukturen des Marktes bieten, abzulehnen. Es genügt, ihre Grenzen zu kennen. Man muss nur vorsichtig genug, unauffällig genug sein. Sich zu besuchen ist allemal sicherer, hinterlässt keine Spur und schafft Verbindungen, die gehaltvoller sind als alle Kontaktlisten im Internet. Das Privileg, frei zu reisen, quer durch den Kontinent und ohne größere Probleme in die ganze Welt, das vielen von uns zugestanden wird, ist ein nicht zu vernachlässigender Triumph für die Kommunikation zwischen den Herden der Konspiration. Einer der Reize der Metropole ist es, Amerikanern, Griechen, Mexikanern und Deutschen zu erlauben, sich heimlich für die Zeit einer Strategiediskussion in Paris wiederzutreffen. Die permanente Bewegung zwischen den befreundeten Kommunen gehört zu den Dingen, die sie vor dem Austrocknen und dem Verhängnis des Verzichts bewahrt. Genossen zu empfangen, sich über ihre Initiativen auf dem Laufenden zu halten, über ihre Erfahrungen nachzusinnen, sich die Techniken, die sie beherrschen, anzueignen, bringen einer Kommune mehr als sterile Selbstprüfungen hinter verschlossenen Türen. Es wäre falsch zu unterschätzen, was an diesen Abenden an Entscheidungen erarbeitet werden kann, an denen wir uns mit unseren Ansichten über den laufenden Krieg auseinandersetzen.
Alle Hindernisse umstürzen, eins nach dem anderen.
Wie man weiß, laufen die Straßen über vor Unhöflichkeiten. Zwischen dem, was sie wirklich sind und dem, was sie sein sollten, steht die Zentripetalkraft jeglicher Polizei, die sich abmüht, die Ordnung wiederherzustellen. Und ihr gegenüber gibt es uns, das heißt die gegenläufige Bewegung, die Zentrifugalkraft. Überall, wo Erregung und Unordnung auftauchen, können wir uns über sie nur freuen. Es erstaunt nicht, dass diese Nationalfeiern, die nichts mehr feiern, nun systematisch verderben. Funkelnagelneu oder klapprig, das urbane Mobiliar. Aber wo fängt es an, wo hört es auf? Materialisiert unsere gemeinsame Enteignung. Hartnäckig in seiner Nichtigkeit, verlangt es nur danach, auf ewig wiederzukehren. Beobachten wir aufmerksam, was uns umgibt. All dies wartet, dass seine Stunde schlägt. Die Metropole nimmt nostalgische Züge an, wie dies sonst nur Ruinen tun. Auf dass die Unhöflichkeiten methodisch werden, dass sie systematisch werden, sich zu einer diffusen, effizienten Guerilla vereinen, die uns wieder zu unserer wesentlichen Unregierbarkeit zurückführt, zu unserer Undiszipliniertheit. Es ist verwirrend, dass gerade die Undiszipliniertheit zu den Tugenden des Partisanen gezählt wird. Schlussendlich hätte man die Wut nie von der Politik lösen sollen. Ohne Erstere verliert sich Letztere im Diskurs, und ohne Letztere erschöpft sich Erstere im Gebrüll. Begriffe wie die Wütenden und die Fanatiker tauchen in der Politik nie ohne Warnschüsse wieder auf.
Was die Methode angeht, behalten wir für die Sabotage folgendes Prinzip. Ein Minimum an Risiko bei der Aktion, ein Minimum an Zeit, ein Maximum an Schaden. Für die Strategie erinnern wir uns daran, dass ein umgestürztes, aber nicht ausgeräumtes Hindernis, ein befreiter, aber nicht bewohnter Raum, einfach durch ein weiteres Hindernis zu ersetzen ist, das beständiger und schwerer anzugreifen ist. Es bringt nichts, sich mit den drei Typen der Arbeitersabotage abzumühen. Die Arbeit bremsen, vom Lockernehmen zum Bummelstreik, die Maschinen zerstören oder ihre Abläufe beeinträchtigen, Firmengeheimnisse ausplaudern. Auf die Dimensionen der gesellschaftlichen Fabrik ausgeweitet, verallgemeinern sich die Prinzipien der Sabotage von der Produktion in die Zirkulation. Die technische Infrastruktur der Metropole ist verletzbar. Ihre Flüsse bestehen nicht nur im Transport von Personen und Waren, Informationen und Energie zirkulieren durch Netze aus Kabeln, Glasfasern und Rohren, die angegriffen werden können. Die soziale Maschine mit einiger Auswirkungen zu sabotieren, bedeutet heutzutage, sich die Mittel zur Unterbrechung ihrer Netze wieder anzueignen und neu zu erfinden. Wie können eine TGV-Linie oder ein Stromnetz unbrauchbar gemacht werden? Wie können die Schwachstellen der Computernetzwerke gefunden, wie die Radiofrequenzen gestört und die Flimmerkiste wieder zum Rauschen gebracht werden? Was die ernsten Hindernisse anbelangt, ist es falsch, ihre Zerstörung für unmöglich zu halten. Das Prometische dabei besteht und lässt sich zusammenfassen in einer gewissen Aneignung des Feuers, jenseits jeglichen blinden Voluntarismus. 356 vor Christus brannte Herostratos den Tempel der Artemis nieder, eines der 7 Weltwunder. In unseren Zeiten der vollendeten Dekadenz haben die Tempel nichts Imposantes mehr, außer der finsteren Wahrheit, dass sie bereits Ruinen sind. Dieses Nichts zu vernichten hat nichts von einer traurigen Aufgabe. Das Handeln findet darin zu neuer Jugend. Alles macht Sinn, alles ordnet sich plötzlich. Raum, Zeit, Freundschaft. Aus allem Holz wird ein Pfeil gemacht, man findet die Verwendung wieder, ist ganz Pfeil. Im Elend der Zeit dient, Scheiß auf alles vielleicht, nicht ohne Grund, wie man zugeben muss, als letzte kollektive Verführung.
Die Sichtbarkeit fliehen, die Anonymität in eine offensive Position wenden.
Während einer Demonstration reißt eine Gewerkschafterin die Maske eines Anonymen runter, der gerade eine Scheibe eingeschlagen hat. Steh zu dem, was du tust, anstatt dich zu verstecken. Sichtbar zu sein bedeutet ohne Deckung, das heißt vor allem verletzbar sein. Wenn die Linken aller Länder nicht aufhören, ihre Sache sichtbar zu machen, sei es die der Obdachlosen, der Frauen oder der Sans-Papiers, in der Hoffnung, dass man sich darum kümmert, tun sie genau das Gegenteil dessen, was getan werden müsste. Nicht sich sichtbar zu machen, sondern die Anonymität, in die wir abgeschoben wurden, zu unserem Vorteil zu wenden und daraus mittels der Verschwörung, der nächtlichen oder vermummten Aktion eine ungreifbare Position des Angriffs zu machen.
Das Feuer von November 2005 bietet dafür das Vorbild. Kein Führer, keine Forderung, keine Organisation, sondern Worte, Gesten, Komplizenschaften. Gesellschaftlich nichts zu sein, ist kein erniedrigender Stand. Die Quelle eines tragischen Mangels an Anerkennung, anerkannt von wem? Vielmehr ist es die Bedeutung einer maximalen Aktionsfreiheit. Seine Untaten nicht zu unterzeichnen, mit sinnlosen Kürzeln bekannt zu machen. Man erinnert sich noch der kurzlebigen BAFT, Anti-Bullen-Brigade Tataret, ist eine Art, diese Freiheit zu bewahren. Offenkundig ist das Konstruieren eines Subjekts Banlieue als Akteur der Unruhen von 2005 eines der ersten defensiven Manöver des Regimes gewesen. Sich die Fressen derjenigen anzusehen, die in dieser Gesellschaft jemand sind, kann helfen, die Freude zu verstehen, dort niemand zu sein. Die Sichtbarkeit ist zu fliehen, aber eine Kraft, die sich im Dunkeln sammelt, kann ihr nicht auf ewig ausweichen. Uns geht es darum, unser Erscheinen als Kraft bis zum günstigen Zeitpunkt zu verschieben. Denn je später uns die Sichtbarkeit findet, umso stärker findet sie uns. Erst einmal in der Sichtbarkeit sind unsere Tage gezählt. Entweder sind wir in der Lage, ihre Herrschaft kurzfristig zu pulverisieren, oder sie wird uns ohne Verzögerung zerquetschen.
Die Selbstverteidigung organisieren.
Wir leben unter Besatzung, unter polizeilicher Besatzung. Die Razzien gegen Sans-Papiers auf offener Straße, die Zivilstreifen, welche den Boulevard hoch und runter fahren, die Befriedung von Stadtteilen der Metropole mittels Techniken, die in den Kolonien geschmiedet wurden, die Vorträge des Innenministers gegen die Banden, die jenen aus dem Algerienkrieg ähneln, erinnern uns täglich daran. Genügend Motive, sich nicht mehr zerquetschen zu lassen, in die Selbstverteidigung zu gehen.
Im Zuge ihres Wachsens und Ausstrahlens wird eine Kommune nach und nach mit Operationen der Macht konfrontiert, die aufs Korn nehmen, was sie ausmacht. Diese Gegenangriffe nehmen die Form der Verführung an, der Vereinnahmung und in letzter Instanz jene der rohen Gewalt. Die Selbstverteidigung muss eine kollektive Offenkundigkeit für die Kommunen sein, sowohl praktisch als auch theoretisch. Eine Festnahme abzuwehren, sich blitzschnell und zahlreich gegen Abschiebungen oder Räumungen zu versammeln, einen der unseren zu verstecken, werden in den kommenden Zeiten keine überflüssigen Reflexe sein. Wir können nicht permanent unsere Stützpunkte wieder aufbauen. Hören wir auf die Repression zu beklagen, bereiten wir uns darauf vor. Das ist keine einfache Sache, denn indem von der Bevölkerung ein Überschuss an polizeilicher Arbeit erwartet wird, von der Denunziation über die gelegentliche Beteiligung an Bürgerwehren, verschwinden die Polizeikräfte in der Masse. Das Passepartout-Modell der polizeilichen Intervention, auch in aufständischen Situationen, ist nun der Bulle in Zivil. Die Effizienz der Polizei während der letzten Demos gegen das CPE ist diesen Zivilen zu verdanken, die sich unter die Menge mischten, wartend auf den Moment, sich zu enttarnen. Mit Gas, Schlagstock, Gummigeschoss und Festnahme. Das Ganze in Koordination mit den Ordnungsdiensten der Gewerkschaften. Allein die Möglichkeit ihrer Anwesenheit reicht, den Verdacht unter den Demonstranten zu wecken, wer ist wer, und das Handeln zu lähmen. Ausgehend davon, dass eine Demonstration nicht ein Mittel ist, sich zu zählen, sondern zu handeln, müssen wir uns die Mittel aneignen, die Zivilen zu demaskieren, sie zu verjagen und gegebenenfalls ihnen diejenigen zu entreißen, die sie versuchen, festzunehmen.
Die Polizei ist nicht unbesiegbar auf der Straße. Sie hat nur die Mittel, sich zu organisieren, sich zu trainieren und permanent neue Waffen zu testen. Im Vergleich werden unsere Waffen immer rudimentär, gebastelt und oft vor Ort improvisiert sein. Diese geben auf keinen Fall vor, mit deren Feuerkraft zu konkurrieren, sondern zielen darauf ab, sie auf Distanz zu halten, die Aufmerksamkeit abzulenken, psychologischen Druck auszuüben oder durch Überraschen eine Bresche zu schlagen und Terrain zu gewinnen. Offensichtlich reicht die ganze Innovation, die sich in den Ausbildungszentren zur Stadtguerilla der französischen Gendarmerie entfaltet, nicht aus und wird wahrscheinlich nie genügen, um rasch genug auf eine sich bewegende Vielfalt zu reagieren, die vielerorts gleichzeitig zuschlagen kann und vor allem immer versucht, die Initiative zu behalten.
Die Kommunen sind natürlich verletzbar durch Überwachung und polizeiliche Ermittlungen, durch Kriminaltechnik und Geheimdienste. Die Verhaftungswellen von Anarchisten in Italien und Eco-Warriors in den USA wurden durch Abhören ermöglicht. Jede zeitweilige Gewahrsamnahme veranlasst mittlerweile eine DNA-Entnahme und trägt bei zu einer immer vollständigeren Datenbank. Ein Hausbesetzer aus Barcelona wurde gefasst, weil er Fingerabdrücke auf Flugblättern hinterließ, die er verteilt hatte. Die Methoden der Datenspeicherung verbessern sich stetig, vor allem durch die Biometrie. Und sollte der elektronische Ausweis eingeführt werden, würde dies unsere Aufgabe nur noch komplizieren. Die Pariser Kommune hatte das Problem der Datenspeicherung teilweise gelöst. Mit dem Niederbrennen des Rathauses zerstörten die Brandstifter die Archive der Zivilverwaltung. Eine Möglichkeit, elektronische Daten auf immer zu zerstören, muss erst noch gefunden werden.
Aufstand. Die Kommune ist die elementare Einheit der Realität der Partisanen. Eine aufständische Erhebung ist vielleicht nichts anderes als eine Vervielfachung der Kommunen, ihrer Verbindungen und ihres Zusammenspiels. Im Lauf der Ereignisse verschmelzen die Kommunen zu größeren Einheiten oder splitten sich auf. Zwischen einer Bande von Brüdern und Schwestern, verbunden auf Leben und Tod, und der Zusammenkunft einer Vielzahl von Gruppen, Komitees und Banden um die Versorgung und Selbstverteidigung eines Stadtteils oder sogar einer aufständischen Region, gibt es nur einen Unterschied im Umfang. Sie sind ununterscheidbar Kommunen.
Jegliche Kommune kann nur zwangsläufig nach Selbstversorgung streben und in ihrem Innern Geld als etwas Lächerliches und genau gesagt Deplatziertes empfinden. Die Macht des Geldes besteht darin, eine Bindung zu schaffen zwischen denen, die ohne Bindung sind, Fremde als Fremde zu verbinden und dadurch, dass jedes Einzelne als äquivalent gesetzt wird, alles in Zirkulation zu versetzen. Die Fähigkeit des Geldes, alles zu verbinden, wird mit der Oberflächlichkeit dieser Verbindung bezahlt, in der die Lüge zur Regel wird. Der Argwohn ist das Fundament des Kreditverhältnisses. Die Herrschaft des Geldes muss deswegen immer die Herrschaft der Kontrolle sein. Die praktische Abschaffung des Geldes kann nur durch die Ausweitung der Kommunen geschehen. Bei der Ausweitung der Kommunen muss jeder Einzelne der Sorge Rechnung tragen, eine gewisse Größe nicht zu überschreiten, eine Größe, ab der sie den Kontakt zu sich selbst verliert und damit uneigerlich eine dominante Kaste ins Leben ruft. Die Kommune zieht es also vor, sich aufzuspalten und sich auf diese Weise auszudehnen, wodurch sie gleichzeitig einem unglücklichen Ende zuvorkommt.
Der Aufstand der algerischen Jugend, der im Frühling 2001 die ganze Kabylie in Brand setzte, erreichte eine beinahe totale Wiederaneignung des Territoriums, mit Attacken auf Gendarmerieposten, Gerichte und staatliche Vertretungen. Die Unruhen verallgemeinern bis zum einseitigen Rückzug der Ordnungskräfte, bis zum physischen Verhindern der Wahlen. Die Stärke der Bewegung lag in der diffusen Komplementarität unterschiedlicher Komponenten, die nur zu einem kleinen Teil in den endlosen und hoffnungslos männlichen Versammlungen der Dorfkomitees und anderer Volkskomitees vertreten waren. Mal trugen die Kommunen des noch immer schwelenden algerischen Aufstands das Gesicht dieser gebrannten Jugendlichen mit Basecap, die vom Dach eines Gebäudes in Tizi Ouzo Gasflaschen auf die CNS warfen, mal das spöttische Lächeln eines Alten in seinem Burnus gehüllten Makisars und mal die Energie der Frauen eines Bergdorfes, die allen Umständen zum Trotz den traditionellen Anbau und das Vieh unterhielten, ohne welche die regionale Wirtschaft nie dermaßen wiederholt und systematisch hätte blockiert werden können.
Aus jeder Krise ein Feuer machen.
Man muss außerdem hinzufügen, dass nicht die gesamte französische Bevölkerung behandelt werden könnte. Daher gilt es, eine Auswahl zu treffen. So fasst ein Experte der Virologie am 7. September 2005 in Le Monde zusammen, was sich im Fall einer Pandemie der Vogelgrippe ereignen würde. Terroristische Bedrohungen, Naturkatastrophen, Virenalarm, soziale Bewegungen und städtische Gewalt sind für die Verwalter der Gesellschaft gleichermaßen Momente der Instabilität, in denen sie ihre Macht durch die Selektion dessen sichern, was ihnen gefällt, und durch die Vernichtung dessen, was sie stört. Dies ist also logischerweise die Gelegenheit für jegliche andere Kraft, sich zu festigen oder zu verstärken, indem sie dagegen Partei ergreift. Die Unterbrechung der Warenflüsse, das Aussetzen der Normalität. Es genügt, sich anzusehen, was bei einem plötzlichen Stromausfall an sozialem Leben in ein Gebäude zurückkehrt, um sich vorzustellen, zu was das Leben werden könnte in einer Stadt, in der alles versagt. Unter polizeilichen Kontrolle setzen an Möglichkeiten der Selbstorganisation frei, was unter anderen Umständen unvorstellbar wäre. Das ist allen bewusst.
Die revolutionäre Arbeiterbewegung hatte dies wohl verstanden, die aus den Krisen der bürgerlichen Wirtschaft Höhepunkte ihrer wachsenden Stärke machte. Heutzutage sind die islamischen Parteien nirgends so stark wie dort, wo es ihnen gelingt, für die Schwäche des Staates auf intelligente Art Ersatz zu bieten. Zum Beispiel bei der Errichtung der Nothilfe nach dem Erdbeben von Boumerdé in Algerien oder bei der alltäglichen Unterstützung der Bevölkerung im Südlibanon, der von der israelischen Armee zerstört würde. Wie wir bereits oben erwähnten, hat die Verwüstung von New Orleans durch den Hurricane Katrina einen wesentlichen Teil der nordamerikanischen anarchistischen Bewegung Gelegenheit gegeben, zu einer bisher unbekannten Konsistenz zu gelangen, indem sie sich an die Seite all jener stellte, die sich vor Ort der Zwangsumsiedlung widersetzten. Die Straßenküchen setzen voraus, sich Gedanken über die Versorgung gemacht zu haben. Die Erste Hilfe verlangt das Aneignen des nötigen Wissens und Materials, genau wie das Anrichten freier Radios. Das, was solche Erfahrungen an Freude enthalten, das Überwinden des individuellen Durchwurstelns, diese greifbare, nicht dem Alltag der Ordnung und der Arbeit unterworfene Realität, garantiert ihre politische Fruchtbarkeit.
In einem Land wie Frankreich, wo die radioaktiven Wolken an der Grenze anhalten und wo man sich nicht fürchtet, ein Krebszentrum auf dem als Seveso-Zone eingestuften ehemaligen Standort der Fabrik AZF zu errichten, gilt es weniger, auf die natürlichen Krisen zu setzen als auf die sozialen. Es liegt meist an den sozialen Bewegungen, den normalen Ablauf des Desasters zu unterbrechen. Sicher boten die verschiedenen Streiks der letzten Jahre vor allem der Macht und den Unternehmensleitungen die Gelegenheit, ihre Fähigkeit zur Bereitstellung eines immer umfangreicheren Mindestservice zu testen, bis sie die Arbeitsniederlegung auf die rein symbolischen Dimensionen reduziert haben, kaum schädlicher als ein Schneesturm oder ein Selbstmord auf den Bahngleisen. Aber indem die Kämpfer der Schüler von 2005 und gegen das CPE die etablierten aktivistischen Praxen der systematischen Besetzung von Schulen und der hartnäckigen Blockaden auf den Kopf stellten, haben sie die Fähigkeit zur Störung und zur diffusen Offensive großer Bewegungen in Erinnerung gerufen. Mit all den Banden, die ihrem Kielwasser entsprangen, ließen diese Kämpfe erahnen, unter welchen Bedingungen Bewegungen zu einem Ort werden, an dem sich neue Kommunen bilden.
Jegliche Instanz der Repräsentation sabotieren. Das Palaver verallgemeinern. Die Vollversammlung abschaffen.
Als erstes Hindernis, lange noch vor der eigentlichen Polizei, trifft die soziale Bewegung auf die gewerkschaftlichen Kräfte und all die Mikrobürokratie, deren Berufung es ist, die Kämpfe einzuhegen. Die Kommunen, die Basisgruppen, die Banden misstrauen ihnen spontan. Deswegen haben die Parabürokraten vor 20 Jahren die Bündnisse erfunden, die durch ihre Abwesenheit eines Etiketts einen unschuldigeren Eindruck machen, aber dadurch nicht weniger das ideale Terrain ihrer Manöver bleiben. Wenn ein orientierungsloses Kollektiv sich in Autonomie übt, hören sie nicht auf, es von jeglichem Inhalt zu lehren, indem sie gute Fragen entschlossen wegwischen. Sie sind erbittert. Sie erregen sich, nicht aus Leidenschaft für die Debatte, sondern in ihrer Berufung, sie zu bannen. Und sobald das Kollektiv von ihrer unnachgiebigen Verteidigung der Apathie überwältigt wurde, erklären sie dessen Scheitern durch den Mangel an politischem Bewusstsein. Man muss sagen, dass es den jungen Aktivisten in Frankreich dank der wahnsinnigen Aktivitäten der verschiedenen trotzkistischen Sekten nicht an der Kunst der politischen Manipulation fehlt. Sie sind es nicht, die aus den Flammen des November 2005 folgende Lehre zu ziehen wussten. Alle Bündnisse sind da überflüssig, wo man sich verbündet. Die Organisationen sind immer da zu viel, wo man sich organisiert.
Ein weiterer Reflex ist, bei der kleinsten Bewegung eine Vollversammlung einzuberufen und abzustimmen. Das ist ein Fehler. Allein was mit der Wahl der Entscheidung zu gewinnen auf dem Spiel steht, reicht, die Versammlung in einen Albtraum zu verwandeln, in ein Theater, in dem sich alle Ansprüche auf die Macht gegenüberstehen. Wir stehen hier unter dem Einfluss des schlechten Vorbildes der bürgerlichen Parlamente. Die Versammlung ist nicht für die Entscheidung gemacht, sondern für das Palaver, für das freie, ziellos ausgeübte Wort. Das Bedürfnis, sich zu versammeln, ist so konstant bei den Menschen, wie die Notwendigkeit, Entscheidungen zu fällen, selten ist. Sich zu versammeln entspricht der Freude, eine gemeinsame Stärke zu erleben. Entscheiden ist nur in Notsituationen lebenswichtig, wo die Ausübung der Demokratie ohnehin fraglich ist. In der restlichen Zeit besteht das Problem des demokratischen Charakters des Entscheidungsprozesses nur für die Fanatiker der Prozedur. Es geht nicht darum, die Versammlungen zu kritisieren oder sich von ihnen abzuwenden, sondern in ihnen die Worte, die Gästen und Spiele zwischen den Wesen zu befreien. Es reicht zu erkennen, dass jeder nicht nur mit einem Standpunkt, einem Antrag, sondern mit Wünschen, Verbundenheit, Fähigkeiten, Stärken, Traurigkeiten und einer gewissen Verfügbarkeit dorthin kommt. Sollte es nun gelingen, das Hirngespinst der Vollversammlung zu zerreißen zugunsten einer Versammlung der Anwesenheiten, wenn es gelingt, der immer wieder auflebenden Versuchung der Hegemonie zu widerstehen, wenn wir aufhören, uns auf die Entscheidung als Zweck festzulegen, dann gibt es einige Chancen, dass sich eine dieser kritischen Massen ergibt, eines jener Phänomene der kollektiven Kristallisation, in der eine Entscheidung die Wesen ergreift, in ihrer Gesamtheit oder nur zum Teil.
Das Gleiche gilt bei der Entscheidung über Aktionen. Vom Prinzip auszugehen, dass sich der Verlauf einer Versammlung an der Aktion ausrichten soll, verunmöglicht sowohl das Aufwallen der Debatte wie die effiziente Aktion. Eine Versammlung von zahlreichen Fremden verdammt sich dazu, Spezialisten der Aktion zu schaffen, was bedeutet, die Aktion zugunsten ihrer Kontrolle zu vernachlässigen. Auf der einen Seite sind die Beauftragten per Definition in ihrer Aktion eingeschränkt, auf der anderen Seite hindert sie nichts daran, alle zu bevormunden.
Es geht nicht darum, der Aktion eine ideale Form zuzuweisen. Hauptsache, die Aktion gibt sich eine Form, bringt diese hervor und ordnet sich ihr nicht unter. Dies setzt voraus, eine gleiche politische, geografische Position zu teilen, wie einst die Sektionen der Pariser Kommune während der Französischen Revolution, sowie ein gleiches zirkulierendes Wissen. Geht es darum, über Aktionen zu entscheiden, so könnte das Prinzip lauten, jeder holt eigene Erkundungen ein, die Übereinstimmung der Nachrichten wird geprüft und die Entscheidung wird von alleine kommen, ergreift uns mehr, als wir sie ergreifen. Die Zirkulation des Wissens hebt die Hierarchie auf, sie gleicht alles von oben ab. Horizontale, um sich greifende Kommunikation, dies ist auch die beste Form, die verschiedenen Kommunen zu koordinieren und sich von der Hegemonie zu verabschieden.
Die Wirtschaft blockieren, aber unsere Stärke zu blockieren, an unserem Niveau der Selbstorganisierung messen.
Ende Juni 2006 mehren sich im ganzen Staat von Oaxaca die Besetzungen der Rathäuser. Die Aufständischen besetzen öffentliche Gebäude. In einigen Gemeinden vertreiben sie die Bürgermeister und beschlagnahmen die offiziellen Fahrzeuge. Einen Monat später sind die Zugänge zu gewissen Hotels und Tourismuskomplexen blockiert. Der Tourismusminister spricht von einer mit einem Hurricane Wilma vergleichbaren Katastrophe. Einige Jahre zuvor war die Blockade zu einer der wichtigsten Aktionsformen der argentinischen Bewegung der Revolte geworden. Dabei unterstützten sie die verschiedenen lokalen Gruppen gegenseitig, indem sie diese oder jene Verkehrsachse blockierten und durch ihre gemeinsame Aktion ständig drohten, das gesamte Land zu lähmen, sollten ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Eine derartige Drohung war lange Zeit ein kraftvoller Hebel in den Händen der Bahnarbeiter, Gasarbeiter, Elektriker und Lastwagenfahrer. Die Bewegung gegen das CPE zögerte nicht, Bahnhöfe, Ringstraßen, Fabriken, Autobahnen, Supermärkte und sogar Flughäfen zu blockieren. In Rennes bedurfte es nicht mehr als 300 Personen, um die Umgehungsstraße für Stunden lahmzulegen und 40 Kilometer Stau zu verursachen.
Alles Blockieren ist deshalb der erste Reflex all dessen, was sich gegen die gegenwärtige Ordnung richtet. In einer ausgelagerten Wirtschaft, in der die Unternehmen just-in-time funktionieren, wo der Wert sich aus ihrer Verbindung zum Netzwerk herleitet, wo die Autobahnen Glieder der entmaterialisierten Produktionskette sind, die von Subunternehmer zu Subunternehmer und von da zur Montagefabrik gehen, heißt die Produktion zu blockieren, ebenso die Zirkulation zu blockieren. Aber es kann nicht darum gehen, mehr zu blockieren, als es die Fähigkeit zur Versorgung und Kommunikation der Aufständischen, die tatsächliche Selbstorganisierung der verschiedenen Kommunen erlaubt. Wie können wir uns ernähren, wenn alles lahmgelegt ist? die Geschäfte zu plündern, wie dies in Argentinien gemacht wurde, hat seine Grenzen. So gewaltig die Konsumtempel auch sind, sie sind keine unerschöpfliche Vorratskammer. Auf Dauer die Fähigkeit zu erlangen, sich seine grundlegende Versorgung selbst zu schaffen, bedingt also, sich die Mittel ihrer Produktion anzueignen. Und an diesem Punkt scheint es wohl unnötig, noch länger zu warten. 2% der Bevölkerung die Nahrungsmittelproduktion für alle anderen zu überantworten, wie es heute geschieht, ist historischer sowie strategischer Unsinn.
Das Territorium von der polizeilichen Besatzung befreien, soweit möglich die direkte Konfrontation vermeiden.
Diese Geschichte macht klar, dass wir es hier nicht mit Jugendlichen zu tun haben, die ein Mehr an Sozialem fordern, sondern mit Individuen, die der Republik den Krieg erklären, bemerkte ein hellsichtiger Bulle angesichts der kürzlich gelegten Hinterhalte. Die Offensive zur Befreiung des Territoriums von seiner polizeilichen Besatzung hat bereits angefangen und kann auf die unerschöpflichen Reserven von Ressentiments zählen, welche diese Kräfte gegen sich gesammelt haben. In den sozialen Bewegungen selbst verbreitet sich nach und nach die Revolte, ebenso wie unter den Feiernden in Rennes, die im Jahr 2005 jeden Donnerstagabend der CRS gegenübertraten, oder jene in Barcelona, welche jüngst anlässlich eines Botellons eine der kommerziellen Arterien der Stadt verwüsteten.
Die CPE-Bewegung hat die regelmäßige Rückkehr des Molotow-Cocktails erlebt. Aber in diesem Punkt bleiben einige Banlieues unübertroffen. Vor allem in der Technik, die sich schon seit langem hält, der Hinterhalt. Wie der vom 13. Oktober 2006 in Épinay. Eine Einsatzgruppe der BAC fährt um 23 Uhr nach einem Anruf wegen Diebstahls aus einem Auto umher. Bei ihrer Ankunft fand sich eine der Einsatzgruppen blockiert von zwei quer über die Straße stehenden Fahrzeugen und von mehr als 30 Individuen mit Eisenstangen und Handfeuerwaffen ausgerüstet, die Steine auf das Fahrzeug warfen und Tränengas gegen die Polizisten einsetzten. In kleinerem Maßstab denkt man an die Stadtteilpolizeiwachen, die außerhalb der Öffnungszeiten angegriffen werden. Eingeschlagene Scheiben, abgefackelte Autos.
Eine der Errungenschaften der letzten Bewegungen ist, dass eine echte Demonstration eine wilde ist, ohne Anmeldung bei der Präfektur. Was die Wahl des Terrains anbelangt, täten wir gut daran, uns ein Beispiel am Schwarzen Block 2001 in Genua zu nehmen, die roten Zonen zu umgehen, die direkte Konfrontation zu fliehen und, in Entscheidung des Weges, die Bullen zum Laufen zu bringen, statt von ihnen zum Laufen gebracht zu werden. Vor allem die der Gewerkschaften, vor allem die der Pazifisten. Es hat sich gezeigt, dass es 1000 Entschlossenen gelingen kann, ganze Wannen der Karabiniere zurückzudrängen, um sie schließlich in Brand zu stecken. Wichtig ist nicht, der besser Bewaffnete zu sein, sondern die Initiative zu ergreifen. Der Mut ist nichts, das Vertrauen in den eigenen Mut alles. Die Initiative ergreifen und beitragen. Alles anstacheln, dennoch die direkte Konfrontation als Punkte der Fixierung der gegnerischen Kräfte erlaubt es, abzuwarten und woanders anzugreifen, auch ganz nah. Dass man nicht verhindern kann, dass eine Konfrontation stattfindet, verbietet nicht, sie als einfache Ablenkung zu nutzen. Noch mehr als um die Aktionen muss man sich um ihre Koordination kümmern. Die Polizei zu belästigen, heißt so zu handeln, dass sie, indem sie überall präsent ist, nirgendwo mehr effizient ist.
Jeder Akt der Belästigung belebt die 1842 ausgesprochene Wahrheit wieder. Das Leben des Polizeibeamten ist peinlich. Seine Position inmitten der Gesellschaft ist genauso erniedrigend und verachtet wie das Verbrechen selbst. Die Scham und die Infamie umschließen ihn von allen Seiten. Die Gesellschaft verjagt ihn aus ihrem Innern, isoliert ihn wie einen Paria, speit ihm ihre Missachtung mit seinem Lohn entgegen, ohne Reue, ohne Bedauern, ohne Mitleid. Der Polizeiausweis in seiner Tasche ist ein Zeugnis der Schande. Am 21. November 2006 haben demonstrierende Feuerwehrmänner die CRS mit Hammerschlägen angegriffen und 15 von ihnen verletzt. Dies, um in Erinnerung zu rufen, dass die Berufung zum Helfen nie eine gültige Entschuldigung dafür sein wird, die Polizei mit einzubinden.
Bewaffnet sein, alles daran setzen, die Nutzung der Waffen überflüssig zu machen. Gegen die Armee ist der Sieg politisch.
Es gibt keinen friedlichen Aufstand. Waffen sind notwendig. Es geht darum, alles daran zu setzen, ihre Nutzung überflüssig zu machen. Ein Aufstand ist vielmehr ein Griff zu den Waffen, eine bewaffnete Permanenz als ein Schritt in den bewaffneten Kampf. Wir haben alles Interesse daran, die Bewaffnung von der Nutzung der Waffen zu unterscheiden. Die Waffen sind eine revolutionäre Konstante, auch wenn ihre Nutzung selten war oder selten entscheidend war, in den Momenten großer Umwälzungen. Der 10. August 1792, der 18. März 1871, Oktober 1917. Wenn die Macht in der Gosse liegt, genügt es, sie zu zertreten.
In der Distanz, die uns von ihnen trennt, haben Waffen jenen doppelten Charakter von Faszination und Abscheu angenommen, der nur durch ihre Handhabung überwunden werden kann. Ein authentischer Pazifismus kann nicht in der Ablehnung der Waffen bestehen, sondern in der ihrer Nutzung. Pazifist zu sein, ohne feuern zu können, ist nur die Theoretisierung einer Ohnmacht. Dieser Pazifismus a priori entspricht einer Art präventiver Entwaffnung. Er ist eine rein polizeiliche Operation. In Wahrheit stellt sich die Frage des Pazifismus ernsthaft nur für den, der die Macht hat zu feuern. Und in diesem Fall wäre der Pazifismus im Gegenteil ein Zeichen der Stärke. Denn nur aus einer Position extremer Stärke heraus ist man von der Notwendigkeit zu feuern befreit.
Von einem strategischen Blickpunkt erscheint die indirekte, asymmetrische Aktion die lohnendste, die der Epoche am besten angepasste. Man greift eine Besatzungsarmee nicht frontal an. Auch wenn die Perspektive einer Stadtguerilla wie im Irak, die sich ohne Möglichkeit zur Offensive eingräbt, mehr zu fürchten als zu wünschen ist. Die Militarisierung des Bürgerkriegs ist das Scheitern des Aufstandes. Die Roten mögen 1921 triumphieren, die russische Revolution ist bereits verloren. Wir müssen zwei Formen staatlicher Reaktion in Betracht ziehen. Eine der klaren Feindseligkeit, die andere heimtückischer, demokratisch. Die erste zur wortlosen Zerstörung aufrufend, die zweite von einer subtilen, aber erbarmungslosen Feindseligkeit. Sie wartet nur darauf, uns einzuziehen. Man kann von der Diktatur besiegt werden oder von der Tatsache darauf reduziert zu sein, sich gegen nichts anderes als die Diktatur zu wehren. Die Niederlage besteht ebenso im Verlieren eines Krieges wie im Verlust der Wahl des zu führenden Krieges. Beides bleibt möglich, wie in Spanien 1936 bewiesen. Durch den Faschismus und durch die Republik wurden die Revolutionäre doppelt besiegt.
Wenn die Sache ernst wird, besetzt die Armee das Territorium. Ihr Einsatz scheint weniger offenkundig. Dafür bräuchte es einen zu einem Blutbad entschlossenen Staat, was nur als Drohung aktuell ist, in etwa wie der Einsatz von Atomwaffen seit einem halben Jahrhundert. Aber es bleibt dabei, die seit langem verletzte staatliche Bestie ist gefährlich. Es bleibt dabei, dass es gegenüber einer Armee einer zahlreichen Menschenmenge bedarf, welche die Ränge durchdringt, sich verbrüdert. Es braucht den 18. März 1871. Die Armee in den Straßen ist eine aufständische Situation. Die Armee im Einsatz ist das sich beschleunigende Ende. Jeder ist aufgefordert, Position zu beziehen, sich zu entscheiden für die Anarchie oder die Angst vor der Anarchie. Ein Aufstand triumphierend als politische Kraft. Politisch ist es nicht unmöglich, eine Armee zu besiegen.
Die Autoritäten lokal absetzen.
Die Frage, die sich einem Aufstand stellt, ist es, sich unumkehrbar zu machen. Die Unumkehrbarkeit ist erreicht, wenn gleichzeitig mit den Autoritäten auch der Bedarf nach Autorität besiegt wird. Gleichzeitig mit dem Eigentum auch die Lust nach Aneignung. Gleichzeitig mit der Hegemonie auch das Streben nach Hegemonie. Deswegen trägt der aufständische Prozess die Form seines Sieges oder seines Scheiterns in sich selbst. Im Hinblick auf die Unumkehrbarkeit reichte die Zerstörung nie aus. Alles liegt im Wie. Es gibt Arten der Zerstörung, die unweigerlich die Rückkehr dessen hervorrufen, was man vernichtet hat. Wer sich im Kadaver einer Ordnung verbeißt, stellt sicher, dass die Berufung geweckt wird, sie zu rächen. Deshalb gilt es überall, wo die Wirtschaft blockiert und die Polizei neutralisiert ist, so wenig Pathos wie möglich in den Umsturz der Autoritäten zu legen. Sie sind mit bedingungsloser Frechheit und Spott abzusetzen.
Der Dezentralisierung der Macht entspricht in dieser Epoche das Ende der revolutionären Zentralitäten. Winterpaläste gibt es wohl immer noch, sie werden aber viel mehr Ziel des Sturms von Touristen als von Aufständischen. Paris, Rom oder Buenos Aires können heutzutage eingenommen werden, ohne damit eine Entscheidung zu erringen. Die Einnahme Rungis hätte sicher mehr Auswirkungen als die des Élysée-Palastes. Die Macht konzentriert sich nicht mehr an einem Punkt der Welt. Sie selbst ist diese Welt, ihre Flüsse und Straßen, ihre Menschen und Normen, ihre Codes und Technologien. Die Macht ist die Organisation der Metropole selbst. Sie ist die makellose Totalität der wahren Welt in all ihren Punkten. Wer sie lokal besiegt, produziert quer durch die Netzwerke eine planetare Schockwelle. Die Angreifer von Clichy-sous-Bois haben in mehr als einem amerikanischen Haushalt für Freude gesorgt, während die Aufständischen von Oaxaca Komplizen im Herzen von Paris gefunden haben. Für Frankreich bedeutet der Verlust der Zentralität der Macht das Ende der revolutionären Zentralität von Paris. Dies wird von jeder neuen Bewegung seit den Streiks von 1995 bestätigt. Die gewagtesten, die konsistentesten Handlungen tauchen dort nicht mehr auf. Schließlich hebt sich Paris nur noch als bloßes Ziel von Razzien, als pures Terrain der Plünderung und der Verwüstung ab. kurze und brutale Einfälle von außerhalb, die sich daran machen, die metropolitanen Flüsse am Punkt maximaler Dichte anzugreifen. Spuren der Wut, welche die Wüste dieses künstlichen Überflusses durchziehen und sich verlieren. Ein Tag wird kommen, an dem dieses fürchterliche Konzentrat der Macht, die Hauptstadt, in großem Stil zerfallen sein wird, dies aber im Abschluss eines Prozesses, der überall sonst schon weiter fortgeschritten sein wird als dort.
Alle Macht in Kommunen. In der Metro ist keine Spur mehr zu finden vom Schleier der Befangenheit, der üblicherweise die Gesten der Passagiere hemmt. Die Fremden reden miteinander, sie sprechen sich nicht mehr an. Eine Bande in geheimer Absprache an einer Straßenecke, größere Zusammenkünfte auf den Hauptstraßen, die ernstlich diskutieren. Die Angriffe antworten aufeinander von einer Stadt zur anderen, von einem Tag zum anderen. Eine weitere Kaserne wurde geplündert und niedergebrannt. Die Bewohner eines geräumten Wohnheims haben die Verhandlungen mit dem Rathaus abgebrochen. Sie wohnen dort. In einer Anwandlung von Klarheit erstarrt ein Manager inmitten einer Sitzung eine Handvoll Kollegen. Akten mit den persönlichen Adressaten aller Polizisten und Gendarmen sowie der Angestellten des Strafvollzugs sickern durch und haben zu einer bislang unbekannten Welle überstürzte Umzüge geführt. In die alte Epicerie-Bar des Dorfes wird der produzierte Überschuss gebracht und geholt, was uns fehlt. Dort trifft man sich auch, um zu diskutieren über die allgemeine Situation und das notwendige Material für die Werkstatt. Das Radio informiert die Aufständischen über den Rückzug der Regierungstruppen. Eine Granate hat gerade eben die Mauer des Gefängnisses Clairvaux aufgerissen. Unmöglich zu sagen, ob ein Monat oder Jahre vergangen sind, seit die Ereignisse begonnen haben. Der Premierminister mit seinen Mahnungen zur Ruhe scheint ziemlich alleine dazustehen.